Liebe Gemeinde, kaum haben wir die Fußball-Europameisterschaft einigermaßen verkraftet, haben die Olympischen Spiele begonnen. Und wir haben schon gemerkt, auch bei Olympia gehen nicht alle Träume in Erfüllung. Für einige war es schon ganz hart, 3 Tage Olympia und noch keine einzige Medaille für Deutschland. Das klang schon nach nationalem Notstand. Ja, aber so ist das nun mal. Schließlich kann immer nur einer gewinnen und neben dem Sieger sind nur noch 2 weitere Plätze auf dem Siegespodest frei. Und besonders ärgerlich war es, dass Deutschland in den ersten Tagen vor allen Dingen mit 4. Plätzen so sehr geglänzt hat. Ja, manche hat bei Olympia von Anfang an keine Chance. Für ihn gilt dann das Motto, dabei sein ist alles. Mancher Favorit muss sich knapp geschlagen geben. Andere werden einfach einen schlechten Tag erwischen. Aber besonders tragisch ist es natürlich, wenn hohe Favoriten frühzeitig ausscheiden, weil ihnen irgendein Anfängerfehler unterläuft. Und ich weiß nicht, ob ihr es gestern mitbekommen habt, einer der Favoriten für Diskuswerfen, Robert Harting, ist im Vorkampf schon ausgeschieden und nachher im Interview hat er den Grund dafür offenbart, nämlich dass er am Abend zuvor das Licht ausgeschaltet hat, den Lichtschalter betätigt hat und dabei offenbar eine so unglückliche Bewegung vollzogen hat, dass er sich dabei einen Hexenschuss geholt hat. Und damit war natürlich mit Diskuswerfen trotz Spritzen, ja, so ist es, ungläubiges Staunen, so ist es, so kann es passieren, Licht ausschalten kann Olympische Spiele entscheiden. Eine andere Möglichkeit ist, die Hürdenläufe über 110 und 400 Meter Hürden, die Leichtathletik hat ja gestern begonnen, auch da können Favoriten frühzeitig ausscheiden, weil ihnen irgendein blöder Anfängerfehler unterläuft. Ursprünglich waren die Hürden mal ganz massive Teile. Damit die Läufer sich nicht verletzen, wurden bald leichtere Konstruktionen eingeführt, die sich umstoßen lassen. Eine Zeit lang gab es die Regel, dass nur eine bestimmte Anzahl von Hürden bei diesem Hürdenlauf umfallen darf. Das ist heutzutage egal, dadurch wird niemand disqualifiziert, aber der Läufer kann dabei ins Straucheln geraten und vielleicht sogar hinfallen und dann ist das Rennen natürlich endgültig gelaufen. Im 73. Psalm, den wir heute miteinander betrachten wollen, erzählt auch jemand, wie er beinahe gestrauchelt wäre. Der Schreiber des 73. Psalms bekennt, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Hier geht es natürlich nicht um einen Hürdenlauf, sondern um einen Lebenslauf. Hier spricht jemand von seinem Lebensweg. Er geht seinen Weg mit Gott, aber dieser Weg ist nicht immer eben. Er ist vielmehr mitunter recht holprig und voller Stolpersteine. Es ist nicht alles so gelaufen, wie er sich das so gedacht hat. Auch Gottes Hilfe und Gottes Beistand hat er sich anders vorgestellt. Und ganz offen gesteht er, ich bin nicht nur recht unsicher geworden, nein, beinahe hätte sich mein Glaube in nichts aufgelöst. Es hätte nicht mehr viel gefehlt und der Zweifel hätte endgültig Überhand genommen. Aber bevor er seine Erfahrung näher beschreibt, erklärt er trotzdem im ersten Satz des Psalms, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Das ist nicht selbstverständlich. Mit dem Eröffnungssatz nimmt er das Ergebnis einer langen Geschichte vorweg. Und er wird sie uns im Folgenden darstellen. Offenbar meint er, dass seine Erfahrung für uns wichtig und wertvoll werden kann. Er will uns an einer Entdeckung teilhaben lassen. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Lassen wir uns also heute auf diesen 73. Psalm ein. Er wird uns in den folgenden 26 Versen die Fragen beantworten, die diese ersten Sätze förmlich herausfordern. Erstens, was hätte denn sein Glauben um ein Haar zu Fall gebracht? Und zweitens, wie ist er durch die schwere Krise seines Lebens hindurchgekommen? Sofort beantwortet uns der Psalmist die erste Frage. Worüber wäre er fast gestolpert? Wir lesen die Verse 3 bis 12. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen: Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Die erfolgreichen Menschen haben unseren Psalmisten verunsichert. Es waren nicht intellektuelle Zweifel, die ihn umgeworfen haben, auch nicht direkte Angriffe von außen. Eine Reihe einfacher Beobachtungen waren es, die auch den Propheten Jeremia zu der Frage geführt hatten: Warum geht's doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Das darf doch einfach nicht wahr sein. Die Gottlosen strotzen vor Gesundheit, sie sorgen dafür, dass sie auf ihre Kosten kommen und ihre Wünsche sich erfüllen. Bei ihnen klappt alles. Mit List und Gewalt verstehen sie es, sich in ihrer Umwelt durchzusetzen, und sie haben dabei keinerlei Skrupel. Es sind nicht üble Randerscheinungen der Gesellschaft, eher schon die führenden Kreise. Sie imponieren den Massen. Ihre Zunge kann ebenso brutal drohen wie elegant dahertrippeln. Gott ist ihnen nicht einmal eine Feindschaft wert, höchstens eine beiläufige Scherzfrage, die ihn für völlig uninteressant erklärt. Und ganz ohne Gott erzielen sie glänzende Erfolge. Heimsen sie damit nicht den Segen ein, den Gott doch eigentlich den Frommen vorbehalten hat? So fragt der Psalmist. Und wie fragen wir? Florieren nicht bei uns Wissenschaft, Wirtschaft, Politik von gelegentlichen Schwierigkeiten wie Bankenkrise oder Brexit, mal abgesehen, auch ohne Gott letztlich ganz gut? Ist unser atheistischer Nachbar vielleicht sogar glücklicher als wir? Er hat mit der Kirche nichts am Hut und er hat damals, als der Solidarzuschlag vor Jahren wieder eingeführt wurde und sich damit natürlich auch seine Kirchensteuer erhöhte, endgültig seinen Austritt aus der Kirche erklärt. Gott ist für ihn so überflüssig wie ein Kropf. ist, so der Psalmist, die Sache mit Gott ein leeres Spiel, ja, eine sinnlose Selbstquälerei? Was ist in seinem Inneren vorgegangen? Wir hören die Verse 13 bis 16. Sollte es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Wenn wir diese Fragen und Zweifel hören, dann merken wir, wie wenig selbstverständlich sein erster Satz im 73. Psalm gewesen ist. Gott ist Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Und wir merken, dass er dieses Bekenntnis wenigstens mit einem Dennoch versehen musste. Der Glaube des Psalmisten ist ins Wanken geraten. Er sieht keinen Zweck mehr darin, sich moralisch und intellektuell abzuquälen. Körperlich und seelisch ist er an der Grenze des Erträglichen angekommen. Soll er da nun nicht noch viel mehr als jene glücklichen Gottlosen Grund haben, beim Wort Gott in Zukunft nur noch spöttisch zu lächeln? Davor hält ihn letztlich nur eins zurück: der Gedanke an Menschen, die er in seinem Psalm das Geschlecht deiner Kinder nennt. Er würde das Geschlecht der Kinder Gottes verraten, wenn er Gott einfach so sang- und klanglos aufgeben würde. Er mag vielleicht an den geprüften Abraham oder an den angefochtenen Hiob denken. Welche geschichtlichen und gegenwärtigen Glaubenszeugen würden uns selbst in Situationen äußersten Zweifels daran hindern, einfach so ins Lager der Gottlosen hinüberzuwechseln? Wem können wir auch dann den stillen Respekt nicht verweigern? Vielleicht einem Martin Luther, an den wir uns zurzeit, und ganz besonders wird es im nächsten Jahr der Fall sein, so intensiv erinnern, weil da ein Jubiläum ins Haus steht. Vielleicht einem Dietrich Bonhoeffer. Vielleicht dem Menschen, der uns ganz persönlich zum Glauben geführt hat. Oder jemandem, mit dem wir in der Gemeinde jahrzehntelang zusammengearbeitet haben. Aber diese letzte Hemmschwelle löst nicht die Fragen und die Zweifel des Psalmisten. Diese letzte Hemmschwelle hindert ihn nur daran, den Glauben endgültig an den Nagel zu hängen. Aber gerade weil er Gott nicht absagt, bleiben die Fragen, und diese Fragen brennen immer mehr. Warum das Glück der Gottlosen? Oder anders gefragt, lohnt sich die Sache mit Gott überhaupt? Ein moderner Zeitgenosse hat es in Aufnahme einiger Formulierungen aus dem 73. Psalms und anderer Bibeltexte so formuliert: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts, ja. Nun aber frage Tag und Nacht nach Himmel und Erde. Ich habe dich nicht und suche vergebens. Frage ich am Himmel, so löst er sich auf. Frage ich auf Erden, so wird alles Staub. Auch meinen Sinn finde ich nicht. Fände ich dich, so fragte ich nicht mehr nach Sinn. Ich ließe dich nicht und du segnetest mich. Nun aber ringe ich. Mit wem? Mit mir selbst. Ein aussichtsloser Kampf. Wo aber ist meines Herzens Trost und mein Teil? Wer über das Handeln Gottes in dieser Welt nachdenkt, der kommt immer wieder an den Punkt, an dem der Psalmist resigniert feststellt, so sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Wer von uns hat nicht zumindest gedacht, ich verstehe Gott und die Welt nicht mehr? Wer von uns scheuert sich nicht an irgendeiner Stelle wund? Aber doch genau an dieser Stelle stehen wir bereits vor der entscheidenden Wende in unserem 73. Psalm. Wir hören die Verse 17 bis 22. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen mein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Jetzt also beantwortet der Psalmist unsere zweite Frage. Wie ist er durch diese schwere Krise seines Lebens hindurchgekommen? Die Antwort: Diese schwere Krise dauerte nur so lange, bis er in das Heiligtum Gottes eintrat. Liebe Gemeinde, für unser eigenes Fragen, unser eigenes Zweifeln und Sorgen kommt es darauf an, diesen Eintritt in das Heiligtum richtig zu begreifen. Der Psalmist beschreibt einen Ortswechsel. Er beharrt nicht auf seinem alten, auf seinem eigenen Standpunkt, an dem er wie unser eben zitierte Zeitgenosse Himmel und Erde vergeblich nach dem Sinn absucht und mit sich selbst ringt. Nein, er wechselt seinen Standort. Er überschreitet eine Schwelle. Er tritt in Gottes Heiligtum ein. Nun, vom Tempel ist nur noch die Klagemauer übrig geblieben. Wo können wir in Gottes Heiligtum eintreten? Gemeint ist der Ort und die Zeit, wo nur die Stimme Gottes laut wird. Die Stimme, die alles menschliche Reden zum Schweigen bringt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, heißt es im Psalm 46, Vers 11. Es ist die Stelle, an der die Propheten und dann vor allem die Apostel auf das Wort Gottes zeigen, das in unsere menschliche Geschichte eingetreten ist, auf Jesus Christus. Es ist der Platz, an dem alles andere für einen Augenblick zum Stillstand kommt und Gott selbst das Wort ergreift, uns neue Augen gibt, uns neue Horizonte erkennen lässt, ja uns insgesamt neu macht. Es ist Urlaubszeit. Was ist eine besondere Zeit? Wir wechseln unseren Standort, nicht nur geografisch. Im Urlaub sind wir herausgerissen aus dem Alltagstrott. Und wir haben dadurch ganz automatisch mehr Zeit zum Nachdenken und zum Gespräch. Wenn die vertrauten Abläufe unterbrochen werden, dann kann etwas in Bewegung geraten, wo nicht alles einfach so wie immer seinen ganz gewohnten Gang geht, da kommt man auch leichter auf andere Gedanken. Wie viel Urlaub braucht der Mensch? Nicht nur 30 Tage im Jahr. Wir brauchen täglich ein Stück Urlaub. Eine Zeit, in der wir den Alltag hinter uns lassen und einen neuen Standort einnehmen. Ist anderes wirklich wichtiger, als täglich eine begrenzte Zeit und einmal in der Woche eine etwas weniger begrenzte Zeit auf die Stimme zu hören, die durch die biblischen Boten zu uns spricht. Die Krise unseres Psalmisten hat jedenfalls kein Ende genommen, bis er in das Heiligtum Gottes eingetreten ist. Und dann hat sich sofort etwas verändert. Die Verhältnisse, die ihn bisher so unendlich aufgeregt haben, sind plötzlich nicht mehr Anlass, sich zu ärgern. Diejenigen, die er aufgrund ihres Erfolges vorher heimlich beneidet hat, die sieht er nun auf einmal sehr viel nüchterner und sachlicher. Er kann Vorläufiges und Endgültiges unterscheiden. Ganz andere Fakten werden ihm bewusst. Es ist nicht alles Gold, was da so Land auf Land ab ohne Gott glänzt. Die so unerschütterlich erscheinen, dass er selbst fast über diese Leute gestolpert wäre, die sieht er plötzlich auf ganz schlüpfrigem Grund. Über Nacht muss jemand von der großen Bühne abtreten. Schlagartig verliert er überall seinen großen Einfluss. Und noch wichtiger, der Psalmist sieht sich selbst anders. Er erkennt, als er verzweifelt und verbittert war, da ist er im Grunde ein ganz schöner Narr gewesen. Man könnte die Verse 21 und 22 auch so wiedergeben. Als mein Geist verbittert war und mein Innerstes tief verletzt, da war ich wie ein Rindvieh ohne Verstand. Wie ein Ochse stand ich vor dir. Wir können hören, wie er sich quasi vor den Kopf schlägt. Wie ein Ochse stand ich vor dir. Er hatte von den Schwierigkeiten der Verhältnisse gesprochen. Ja, nicht ohne Grund. Aber dabei war letztlich nur er selbst schwierig. Er dachte und dachte nach und er hatte sich dann, trotz aller richtigen Beobachtung, am Ende in seinem Denken verrannt, bis er in der Stille und im Licht des Heiligtums zu Verstand gekommen ist. Und nicht nur die anderen und sich selbst lernt er neu einzuschätzen. Das Wichtigste seiner neuen Erkenntnis, seiner neuen Bildung kommt noch. Er lernt ganz neu von Gott zu reden. Wir hören die Verse 23 bis 26. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Schon die Form der Sprache ist ganz anders. Er spricht nicht mehr über Gott, sondern mit Gott. Nachdem Gott ihn angesprochen hat, kann er mit ihm sprechen. Das Gebet ist die ursprüngliche und die eigentliche Rede von Gott. Es ist Antwort auf den Zuspruch. Und in unserem Psalm wird ab jetzt von Gott nur noch in der Du-Form gesprochen. Martin Luther hat den ersten Teil von Vers 23 mit "Dennoch bleibe ich stets an dir" wiedergegeben. Richtiger übersetzt müsste es heißen "Doch ich bin stets bei dir". Dieser Vers schildert nämlich keinen Glaubenstrotz, er schildert vielmehr einen Zustand. Immer bin ich bei dir, selbst in meinem Zweifel, in meiner Verbitterung, selbst in den Stunden, in denen bei mir schon alles aufs Stolpern und Stürzen zuging, wo ich selbst gar nicht mehr gewagt habe, nach deiner Hand zu greifen, da hast du mich bei meiner rechten Hand gehalten. Das ist die Entdeckung des Psalmisten für Vergangenheit und Gegenwart. Und so geht er auch in die Zukunft. Du leitest mich nach deinem Rat. Alles hat mit dem Eintritt in das Heiligtum begonnen. Und diese Begegnung mit Gott hat seinem Leben einen neuen Horizont gegeben. Der Psalmist ermutigt auch uns dazu, in der direkten Rede mit Gott zu sprechen und ihm zu sagen, du führst mich mit deinem Ratschlag. Deine Seelsorge begleitet mich. Im täglich meditierten Wort der stillen Zeit, im Gespräch mit einem lieben Menschen, der mir nahe ist, in der Gemeinde, zu der ich gehöre und an deren Gottesdiensten ich teilnehme. Gott begleitet uns auf Schritt und Tritt. Er ist uns nahe. Und das ist die neue Gotteserkenntnis, die der Psalmist nur in der Form eines anbetenden Lobpreises zum Ausdruck bringen kann. Keine logische Erklärung über das Handeln Gottes in der Welt und auch keine göttliche Garantie für ein Leben auf der Sonnenseite. Gottes Nähe ist wichtiger als alles andere auf der Welt. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und diese Gewissheit, dass Gott mit ihm geht, die wendet er ausdrücklich auch auf die Grenzsituationen des Lebens an. Da ist körperliche und seelische Krankheit. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Vermutlich ist er selbst davon betroffen. Schließlich hat er im ersten Teil des Psalms von seinen täglichen Plagen gesprochen, die so ganz im Gegensatz zur strotzenden Gesundheit der Gottlosen stehen. Keine Silbe von der Erwartung einer Heilung durch Gott. Über all seine Hinfälligkeit hinaus blickt er auf Gott und er weiß sich in der Gemeinschaft mit ihm geborgen. Nicht sein Wohlergehen, sondern die Beziehung zu Gott ist wichtig. Da mag kommen, was will. Gott ist ihm nahe. So bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und schließlich, was wird am Ende sein? Was kommt danach? Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Knapper und zugleich vertrauensvoller geht's nicht. Details überflüssig. Nur dieses eine Wort, du nimmst mich. Im Alten Testament wird es auch gebraucht, wenn ein Mann seine Frau ganz intim zu sich heimholt. Was immer auch geschieht, Gott ist da. Auch der Tod kann nicht von der Liebe Gottes trennen. Und so endet der Bericht eines Zweiflers in einer überwältigenden Zuversicht. Oder genauer, in der Zuversicht eines Überwältigten. Durch den Eintritt ins Heiligtum wird er vom Zuspruch Gottes überwunden. Er hat die Nähe Gottes erfahren. Und mit seinem Erfahrungsbericht hat er gezeigt, dass sein Leitsatz vom Anfang des Psalms stimmt. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Gott ist unser Trost, weil er uns auf all unseren Wegen begleitet. In guten und besonders auch in schlechten Tagen. Wer Gott begegnet, dem wird der Kopf verdreht. Er kann in eine neue Richtung sehen. Wie gehen wir, mit Hindernissen und Stolpersteinen um. Für manchen sind sie ein Grund, sich von Gott abzuwenden. Der Psalmist warnt davor mit zugegebenermaßen recht drastischen Worten. Vers 27. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Die andere Möglichkeit, wir kommen mit unseren Stolpersteinen zu Gott, so wie Asaf es getan hat. Dann weitet sich unser Blick und dann können wir vielleicht, so wie Asaf, sagen, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen. Wir hören an dieser Stelle den 73. Psalm noch einmal in einer, ich sag mal, Übertragung. Gott ist weiser, als ich dachte. Um ein Haar wäre ich gestolpert. Es fehlte nicht viel, dass ich ausglitt und an seiner Gerechtigkeit irre wurde. Denn ich sah, wie armselig leben müssen, die selbst für ihr Auskommen sorgen, und wie gut es den anderen geht. Ich hörte den Wohlstand spotten, was bringt ihm sein Gott ein? Lasst ihm Gott und gebt mir die Welt. Blicke ich auf die Schwielen an meinen Händen, auf die Falten, die meiner Mutter Stirn entstellen, so denke ich manchmal, warum hältst du dich abseits? Aber wenn ich mit ihnen spotten würde, was könnte ich ändern? Darum schwieg ich lange und dachte nach, bis ich Gott genauer als früher sah, ihn schreien hörte in seiner Todesnot. Die Starken spotteten über ihn mehr als über einen anderen. Doch ich entdeckte an seinem Kreuz seine tiefe Liebe zur Menschheit. Ich sah Jesus unter den Armen, sah ihn essen, wo kein Wohlstand einkehrt. Ich entdeckte ihn an der Seite der Verzweifelten und auf den Wegen der Verstoßenen. Plötzlich sehe ich die Tische der Wechsler stürzen, sehe sie greifen nach dem Geld und nach dem Nichts. Wo hatte ich meinen Verstand? Ich war wie ein Tier, ein Blinder, der die Farben verwechselt. Doch nun halte ich fest an dir, denn du hältst meine Hand. Du führst durch Zweifel zum Lob und nimmst uns endlich wie Brüder auf. Amen. Wir beten. Herr, wir kommen zu dir im Gebet, um in uns Platz zu machen für einen anderen als uns selbst. Wir kommen zu dir, um unseren Blick frei zu machen von dem, was blind macht, um uns zu lösen von Zweifeln, Mutlosigkeit und Zorn, von allem, was uns gefangen hält. Dort, wo wir uns in unserer Verbitterung winden, öffne uns für deine Zärtlichkeit. Dort, wo wir krampfhaft nach Liebe suchen, führe uns zu deiner fröhlichen Freigebigkeit. Dort, wo wir befürchten, zu kurz zu kommen, lass uns dich als Quelle unseres Reichtums erfahren. Herr, unser Gebet soll auch diejenigen begleiten, die in Not sind. Wir bitten für alle, deren Leben wie Glasscheiben zu zerspringen scheint, die sich und andere in Frage stellen, die sich in Trauer oder Krankheit einsam fühlen. Wir freuen uns aber auch mit denen, die wieder Tritt gefasst haben in ihrem Leben und sich auf das Morgen freuen können. Herr, du kennst uns, unsere Zweifel und Sorgen, unsere Freude und unser Glück. Lass unser Leben in allem, was wir tun und denken und fühlen, ein unablässiges Gespräch mit dir sein. Bleibe in unseren Herzen, damit sich in uns die Liebe zu dir entzünde, die Hoffnung sich stärke und der Glaube sich vermehre. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.